Liebe Schwester, letzten Sonntag ist es um einen Gott gegangen, der uns lebendiges Wasser gibt. Dazu habe ich am Anfang von einer Lehrkraft erzählt, die sehr detailliert erzählt hat, wie Gott die Welt geschaffen hat und in dem entsprechend ja auch uns geschaffen hat. Aber dann auf die Frage, wenn Gott der Schöpfer ist, wer dann wir sind, hat dann einer der Beschulten geantwortet, wenn Gott unser Schöpfer ist, dann sind wir die Erschöpften. Und so haben wir dann von einer Begebenheit gehört, wo der erschöpfte Jesus an einem Brunnen nach Wasser fragt. Johannes Evangelium 4, ab dem Vers 4. Da hieß es, er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Felde, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich an die Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn die Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, was bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn Juden verkehren nicht mit Samaritanern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, was ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das es ins ewige Wasser quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nie wieder dürste und ich nicht mehr hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsste. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und ihr wisst nicht was, wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist sein Geist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Okay, die Ursprungsfrage in diesem Text war die Frage nach dem Wasser. Und da saß nun ein Jesus, geschafft, auch ohne Schöpfgefäß, ganz im Gegenteil, der sozusagen selber Durst hatte und nun dieser Frau erklärte, er habe lebendiges Wasser. Was ist es denn nun mit diesem lebendigen Wasser, von dem Jesus hier spricht, wenn wir das haben, das uns dann nie mehr dürsten wird? Ich meine, Wasser ist im Leben extrem wichtig, nicht nur als H2O im materiellen Sinne, woraus ja unser Körper mindestens zur Hälfte besteht, Neugeborene sogar fast 80%. Aber auch in der Philosophie ist lebendiges Wasser ein wichtiger Begriff. Und in Religionen sehen wir das. Rituelle Waschungen. Ich war ganz überrascht, dass eine Moschee zum Beispiel einen riesigen Waschraum hat, wo die alle ihre Füße waschen können, wenn sie dort, bevor sie dann zu ihrem Gottesdienst gehen, weil das eben zum Gottesdienst dazugehört, haben wir das ja auch. Die Taufe ist bei uns so eine rituelle Waschung in dem Sinne. In der katholischen oder orthodoxen Kirchtradition kennen wir das als Weihwasser, was dann auch besprengt wird. Das Wasser, was eine besondere Bedeutung hat. Und wir lesen es auch in der Bibel. Hesekiel 47 kommt das vor im Alten Testament. Da ist die Sicht auf einen ganz breiten Fluss, der aus dem Heiligtum kam und das Leben dem Volk ermöglicht. Und da ist sogar besonders wichtig, hier, wo dieses Wasser kommt, da bricht Leben auf. Wir sollen in dem Strom seines lebendigen Wassers sogar schwimmen, weil irgendwann, als der Hesekiel da hineingeführt wird, merkt er, dass es dann so tief ist, dass man nur noch schwimmen kann. Und so zieht es sich ganz durch die Bibel. Ganz am Ende, in Offenbarung 21, finden wir es dann auch. Da heißt es in Vers 6, und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Was muss ich mir hier nun drunter vorstellen? Ich meine, in der Bibel wird es noch komplizierter, denn kurz nach der Begegnung von Jesus mit dieser Frau am Jakobsbrunnen findet in Jerusalem das große Laubhüttenfest statt. Da gibt es einen ganz letzten großen Tag, wo eine große Truppe von Priestern und Musikern einen Festumzug machen. Und dieser Festumzug beinhaltet, dass sie ein goldenes Gefäß zum Teich Siloah bringen und dort schöpfen sie dann in diesen Goldkrug hinein ganz viel Wasser. Und so gehen sie zurück zum Tempel und dann wird dreimal die Posaune ertönen und dann wird der Wasserkrug auf dem Altar entleert. Und dazu wird der Text gesungen, und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Jesaja 12, Vers 3. Der Höhepunkt des Festes ist diese Wasserzeremonie. Alle Sehnsucht unseres Lebens, aller Durst wird bei Gott gestillt. Und jetzt, in diesem letzten Moment, da steht dann Jesus auf und ruft in diese Zeremonie folgende Worte hinein. Johannes 6, ab Vers 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Okay, das sagt er dort, aber dann wird uns als Lesern erläutert, was er damit gemeint hat, nämlich im Vers 39. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollen, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Hey, hier wird es spannend an dieser Stelle, denn jetzt ist dieser Wasser auch gleichzeitig mit dem Heiligen Geist gemeint. Es ist der Heilige Geist, der zu uns kommt. Die haben die gleiche Funktion, die gleiche Bedeutung. Also können wir die Frage für uns umkehren und mal schauen, was es nun mit diesem Geist auf sich hat, der da in uns sein kann und was der bewirkt. Also hören wir mal genauer hin, was Jesus über die Wirkweise dieses lebendigen Wassers aussagt. Und es sind mindestens 4 Merkmale, die er diesem Wasser zuspricht. Das erste ist, dass es lebendiges Wasser ist. Es ist Wasser, das bewirkt Leben. Genau das Gleiche wird auch vom Geist Gottes am Anfang gesagt. Schon am Anfang der Bibel, bei der Schöpfung, da ist es der Geist Gottes, der Leben bewirkt. Gott gibt uns von seinem Geist, mit Anhauchen wird es da beschrieben, um uns Menschen zum Leben zu erwecken. Jesaja 42, Vers 5 beschreibt das auch. Und das Gegenteil dazu ist am Psalm 104. Da lesen wir im Vers 29, dass wenn er seinen Geist von uns zurücknimmt, seinen Odem, dann sterben die Menschen. Und das ist das Wichtige, was zu verstehen gilt. Da, wo wir mit diesem lebendigen Wasser in Verbindung kommen, gerade da hören wir nicht auf zu leben. Da sterben wir nicht, sondern alles in uns wird zum Leben hin befördert. Menschen, die mit seinem Geist erfüllt sind, sind mit Leben erfüllt. Lebendigkeit steht auch für Frische. Da geht es nicht um abgestandene Erfahrungen, Traditionen, wo schon ordentlich Staub drüber liegt. Wasser ist sozusagen der Feind des Staubes. Das wischt das alles weg. Es geht um frisches, fließendes Wasser, was hier ist. Und dann geht es um Bewegung. Es steckt eine in der Lebendigkeit dieses Wassers. Wo der Geist Gottes wirkt, da kommt Bewegung in unser Leben. Da haben wir nicht Standpunkte, sondern wir bewegen uns zum Leben hin. Der zweite Punkt, das Wasser bringt Heil, es bewirkt Rettung. Hier habe ich euch eine der komischen Stellen in diesem Gespräch mal wieder an die Wand geworfen, Johannes 4, Vers 17. Sie bittet ja nun die Frau Jesus, von dem Wasser zu geben, was er da so anpreist. Und was macht dieser Jesus? Er fragt sie nach seinem Mann und bohrt damit in einer tiefen Wunde rein, denn da kommt raus, sie hat keinen Mann, sondern nur unglückliche Erfahrungen bisher mit ihren Beziehungen gemacht. Konkret weist Jesus sie darauf hin, dass im Leben eben nicht alles gut läuft. Und damit kommt diese Frage nach der Rettung, nach Vergebung und Sühnung offen auf. Da braucht sie, da braucht jeder Mensch Hilfe, ein Ventil, eine Rettung. Kann ich vergeben? Muss ich vergeben? Aber auch auf der anderen Seite, was ist mit meiner Schuld, mit meinem Anteil daran? Jesus führt dieses Gespräch dann sehr klar weiter. Auf einen Punkt hin. Er ist der Retter, der von den Juden ausgeht und sagt, ich bin der Heiland. Und das Interessante ist, da, wo wir dieses lebendige Wasser trinken, da empfangen wir auch Vergebung und Rettung und eben Heilung für uns. Auch vom Geist Gottes heißt es, dass er die Menschen überführt in Bezug auf Sünde und dass ein Mensch nur durch den Heiligen Geist Jesus als Herrn erkennen und bezeugen kann. Da, wo wir dieses lebendige Wasser trinken, da müssen wir uns nicht selber vergeben oder mit unserer Schuld umgehen, auch selber mit der Schuld der anderen an uns umgehen. Da können wir ganz neu starten, weil wir eben alles Gott abgeben können, an diesen Gott abgeben können und er mit seinem lebendigen Wasser unser Leben wieder neu durchspült, dass dieser ganze Morast und Dreck rauskommen kann. Das Wasser bringt Heil, es bewirkt Rettung. Kommen wir zum dritten Punkt. Wer vom Wasser trinken wird, den wird nie wieder dürsten. Das Wasser bewirkt eine Zufriedenheit, es ist ausreichend. Weißt du, das Problem ist, Besseres wirst du nicht finden, wenn du deinen Durst nach Gott und nach dem Leben stillen möchtest. Viele Menschen sind heute auf der Suche unterwegs und versuchen, was zu finden. Mit allen möglichen Religionen oder Ansätzen in Religionen, dass man sich selber dann seine Religion auch bastelt und sowas. Aber wer wirklich einmal von diesem neuen Lebenswasser getrunken hat, wer Jesus in sich aufgenommen hat, der entdeckt, es gibt nichts Besseres. Es gibt auch kein besseres Leben als dieses Leben beim lebendigen Gott. Auch vom Geist Gottes heißt es, er wird uns in alle Wahrheit hineinführen. Mehr geht nicht. Und darum ist es ausreichend. Und es bewirkt eine Zufriedenstellung, über die eben nichts hinausgeht. Und dann steckt da noch ein vierter Aspekt drin. Das Wasser wird bleiben. Es bewirkt Einfluss. Jesus sagt selber, es wird in ihm eine Quelle Wassers werden, die ins ewige Wasser, ins ewige Leben hineinquillt. Ja, so wird es sein, dass von einem Menschen, in dem diese Quelle ist, Ströme lebendigen Wassers fließen werden, hin zu anderen Menschen hinein in diese Welt. Es ist, als ob sich dieser Lebensstrom dann auch auswirkt auf andere Menschen. Deshalb haben jene, die von dem lebendigen Wasser trinken, auch einen Einfluss auf ihre Umwelt, auf ihre Mitmenschen. Heute sprechen wir ja manchmal von der Aura, die einen umgibt. Und genau das ist es mit diesem Wasser. Hier geht es um Ähnliches. Wir dürfen wissen, dass der Geist Gottes in uns lebt und dass sich das auch auf andere Menschen auswirken wird. Wir sollten uns das immer mal wieder bewusst machen. In Worms hatten wir damals so ein Bollerwagenprojekt gehabt. Da sind wir mit dem Bollerwagen in so ein Wohngebiet hineingefahren. Da waren viele Hochhäuser in der Nähe der Gemeinde und, weiß nicht, 10 Minuten, Viertelstunde zu Fuß gab es so Häuser, die so rund um einen Spielplatz herum gebaut waren, so ein hauptsächlich Sandplatz. Und es gab viel Ärger auf dem Platz, die Kinder trauten sich da zum Teil gar nicht drauf. Aber seit die Gemeinde dort dann hingefahren ist mit ihrem Bollerwagen und dann da ein paar Spielsachen ausgepackt haben, war nicht viel, ne? So Backförmchen und Schaufeln und sowas war da alles drin. Irgendwann hatten wir auch eine Slackline, die wir da zwischen zwei Bäume dann gespannt haben. Das ist ja im Laufe der Zeit dann immer weiter gewachsen und sowas. Und dann haben wir die Kinder zum Spielen animiert, an einem Tag in der Woche nur, und denen auch Geschichten von Jesus erzählt. Und dann haben uns die Anwohner erzählt, dass sich die Stimmung in den Häusern geändert hat. Ich meine, wir waren doch nur auf dem Spielplatz einmal in der Woche gewesen. Und da hat sich die Stimmung geändert. Es gab mehr Freundlichkeit. Und der allergrößte Clou war, dass irgendwann die Berufsgenossenschaft, die Wohnungsbaugenossenschaft, denen die Häuser dort gehört haben, zu uns gekommen sind und gesagt haben, hey, was braucht ihr für den Spielplatz? Wir füllen euch da wieder Sand auf und sowas. Denn auf der anderen Seite, die Leute ziehen tatsächlich in diesen Häusern nicht mehr so oft aus, wie es früher gewesen ist. Und jeder Auszug würde denen ungefähr 10.000 Euro kosten. Also jeder Wohnungswechsel, den man hat, ne, so, weil wir dann die Wohnung nochmal, keine Ahnung, was da alles gemacht werden muss, wenn so ein Wohnungswechsel ist, neu tapeziert werden oder so, ne, auf jeden Fall würden sie 10.000 Euro im Grunde berechnen. Und wenn da jetzt über ein Jahr kein Wechsel war, dann haben die da 50.000 oder 100.000 Euro Gewinn gemacht durch unseren Bollerwagen dort. Und deshalb haben die gesagt, hey, wenn ihr Wasser braucht, könnt ihr euch gerne da, kriegt ihr einen Schlüssel für den Keller, dann könnt ihr euch da gerne Wasser abzapfen. Dann haben wir sogar mit Wasserspielplatz da so ein bisschen angefangen mit Aquaplay und sowas. Und wenn wir da noch was brauchen, ist der Spielplatz dann vorgezogen worden, dass der auch ordentlich Sand wieder drauf gekriegt hat, was ja alle paar Jahre fällig wird und sowas. Da hat sich die Atmosphäre geändert. Vielleicht ist dein Bollerwagenspielplatz nicht so ein Spielplatz, sondern vielleicht nur ein Hochhaus, in dem du im Fahrstuhl ab und an ein Lächeln und ein Segen Gottes still für dich weitergibst und verschenkst. Oder vielleicht ist es dein Büro, wo du von diesem lebendigen Wasser, das muss nicht direkt und einfach so passieren, sondern kann ganz still auch mit einem Lächeln und mit einem Segen passieren, wo eben dieses lebendige Wasser einfach von dir lossprudelt. Das Interessante daran ist, das Wasser wird dadurch nicht weniger, sondern es wird mehr. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wie kann er uns dieses Wasser geben? Die Frau am Jakobsbrunnen stellt ja ganz nüchtern fest, du hast keinen Eimer, woher willst du denn das lebendige Wasser haben? Nun, Jesus braucht keinen Eimer, um uns dieses Wasser zu reichen. Denn er hat etwas ganz anderes gebraucht, um uns das Wasser zu geben, sein ganzes Leben. Er hat sich nämlich für uns dahingegeben. Er ist am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld gestorben, für meine Schuld gestorben, und er ist von den Toten auferweckt worden. Und so ist er kompetent, um mir dieses lebendige Wasser zu geben. Nur er ist kompetent. Wie geht das konkret? Das führt mich zu einer weiteren Aussage. Gott lädt uns ein, von dem Wasser des Lebens zu trinken. Gott lädt uns ein, von diesem Wasser des Lebens zu trinken. Viele Menschen sagen, wenn Gott wirklich will, dass ich an ihn glaube, dann soll er mich überzeugen. Er soll mich überwältigen, er soll ein Wunder tun oder irgend so was Ähnliches, da ich nicht anders kann. Dann will ich ihm vertrauen. Wenn ihr ins Neue Testament hineinschaut, dann merkt ihr, dass Gott eine ganz andere Sprache spricht. Es ist nämlich die Sprache der Einladung. Gott stülpt einem nicht sein Heil über, sondern du musst es für dich wollen. Und so ist die ganze Bibel eine Einladung Gottes an uns, an dich und an mich, mit ihm zu leben und von diesem Wasser zu trinken. Ganz am Ende der Bibel gibt es deshalb ein markantes Wort, das genau davon spricht. Da heißt es in Offenbarung 22, Vers 17, und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, und wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dieser Vers zeigt uns, wie das Trinken aussieht. Zuerst ruft der Geist und die Braut. Die Braut, das ist die Gemeinde Jesu, also wir, die Kirche. Wir hören also durch den Geist und durch die Gemeinde die Einladung zu Jesus, komm. Aber dann gehört es dazu, dass man es selber ausspricht und sagt, ja, ich komme, ich habe es gehört, dieses komm. Ich kenne Leute, die haben jahrelang den Gottesdienst besucht, vielleicht sogar mitgearbeitet und nie dieses okay, ich komme, ausgesprochen. Dabei gibt es dieses heute. In der Bibel wird immer wieder davon erzählt, zum Beispiel in Hebräer 3, Vers 15, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht. Ist schon ein bisschen her, da habe ich einen älteren Mann getauft, der war rund 80 Jahre alt. Der hat über Jahrzehnte mit seiner Frau den Gottesdienst besucht. Zuerst hat er sie nur zum Gottesdienst gebracht. Sie hatte sich relativ früh bekehrt gehabt, Jesus nachfolgen wollen. Und ist deshalb da immer hingegangen und er hat dann immer draußen gewartet, im Auto. So habe ich das gehört von den älteren Geschwistern, die die schon lange kannten. Hat dann auf dem Parkplatz gewartet. Erst ist er wohl einkaufen gegangen, Einkauf nicht, war ja sonntags, ne, irgendwie ins Café gegangen, gefrühstückt. Obwohl, das haben sie ja auch vorher zu Hause getan. Weiß nicht, was er da getan hat. Ist ja auch völlig egal. Irgendwann hat er dann auf dem Parkplatz gestanden und gewartet, bis sie dann wieder rauskam. Irgendwann hat er sich dann auch getraut, mit reinzugehen und sowas. Dann ist er in den Gottesdienst gegangen. Bis er merkte, über Jahrzehnte hinweg ist er da in den Gottesdienst gegangen, bis er merkte, ich muss auch Ja dazu sagen. Und es gibt einen Zeitpunkt, und den sollte ich nicht verpassen, wo Jesus mich anspricht und sagt, hey, es ist deine Entscheidung. Wenn mein Herz dafür brennt, dann sollte ich diesen Weg gehen. Sei vorsichtig, dass du nicht auf zu große Flammen wartest. Kann nämlich auch in die andere Richtung gehen, dass Jesus dich zwar anstupst, aber irgendwann dann dieses Feuer einfach bei dir ausgeht, weil er nicht zu denen gehört, die dann immer massiver klopfen und hauen, sondern sagt, okay, es ist deine Entscheidung, du darfst dich dort entscheiden. In Matthäus 25 hören wir von den Jungfrauen, die entsprechend dem damaligen Brauch mit ihren Lampen auf den Bräutigam gewartet haben. Doch der ließ auf sich warten und als dann der Bräutigam kam, hatten einige keine Licht mehr in ihren Lampen, weil sie gesagt haben, ach, ist nicht so wichtig und braucht da kein Reserveöl zu haben und sowas. Die waren nachher bei der Hochzeit draußen, die der Bräutigam dann gefeiert hat. Nur die, die bereit waren, die sich auf den Bräutigam eingestellt haben, waren dabei. Verpasse nicht diesen Zeitpunkt und dann setz dich in Bewegung. Komm, so heißt es hier. Vielleicht brauchst du dieses Wasser des Lebens in Form der Taufe. Komm, wir werden dich auch taufen. Deine Taufe ist nicht eine Erfindung der Gemeinde, um ein tolles Ritual zu haben. Nein, die Taufe ist mehr. In der Taufe bezeugen wir nicht nur, dass wir Interesse an Jesus haben, dass wir ihm vertrauen wollen. Wir bezeugen durch das Untertauchen in das Wasser und das Auftauchen, dass wir mit ihm, für ihn und in ihm leben. Und das bedeutet, fortan kann uns eben nichts mehr aus dieser Hand Gottes reißen. Und darum möchte ich fragen, hast du deine Taufe bezeugt und erlebt? Wenn nicht, dann heißt es auch hier, komm, komm herzu und nimm das Wasser des Lebens. Komm und lass dich taufen, zögere nicht, komm. Aber vielleicht bist du schon einige Jahre dabei, bist getauft, bist Nachfolger, aber du stellst fest, da gibt es lebensfeindliche Bereiche in dir. Vielleicht gibt es einen Bereich in deinem Leben, der neu erfüllt werden soll. Vielleicht schaut dich Jesus jetzt gerade ganz liebevoll an und fragt, und was ist mit deinem Mann? Was ist mit deiner Ehe? Was ist mit deiner Familie? Was ist mit deinem Leben? Und dann weißt du, er hat dich nicht verworfen. Er möchte, dass du neu zu ihm kommst und dass du trinkst. Trinkst von seinem lebendigen Wasser. Wer da dürstet, der komme. Komm heute und lass dich neu mit dem Geist Gottes erfüllen. Strecke deine leeren Hände ihm einfach vor ihm aus, sodass er die Quelle neu in dir entfalten kann. Bei der Frau am Jakobsbrunnen ist es angedeutet, was hier deutlich steht. Nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gratis müsste es wohl in lateinischer Sprache heißen. Das bedeutet, ich kann mir dieses neue Leben aus dem Geist nicht verdienen. Ich kann Gott nicht durch meine Taten beeindrucken. Ich kann den Segen Gottes nicht erarbeiten. Gott will sich mir schenken, weil er Gott ist. Er will mich segnen aus seiner Liebe heraus. Du brauchst keine Vorleistung zu bringen, um dieses lebendige Wasser zu trinken. Es ist umsonst, auch für dich. Vielleicht sitzt Jesus heute an deinem Lebensbrunnen. Du bist in diesen Gottesdienst gekommen und wolltest vielleicht einfach nur so dabei sein. Aber heute möchte er dir sagen, du musst mehr trinken. Und vielleicht weißt du noch nicht einmal von dem großen Durst, der in deiner Seele ist. Aber heute höre den Auferstandenen zu dir sprechen. Komm, komm dazu und nimm von dem Wasser des Lebens umsonst. Komm zu mir, zu dem Schöpfer und den Retter deines Lebens. Komm heraus aus deinem Erschöpfungszustand. Komm zur Quelle des Lebens. Werde vom Erschöpften zum Geschöpf. Amen.